Okay, hallo Daniel.
Hallo.
Ja, ich kann dich hier interviewen. Wir sind in Sterzing, wo du wohnst und arbeitest. Erstmal ganz allgemeine Frage. Siehst du dich als spirituellen Lehrer?
Nein. Spirituellen Lehrer nicht.
Wie würdest du denn bezeichnen, was du machst?
Ich glaube, ich habe Spaß dran, etwas zu beschreiben, das nicht beschreibbar ist. Es ist auch keine Lehre, irgendwie. Ich möchte nicht eine Lehre vertreten. So. Ja.
Aber es, du bietest an und Menschen kommen zu dir und können dir auch Fragen stellen und du antwortest dann aus der Lehre mit 2 E heraus?
Also ich bei diesen Veranstaltungen versuche ich die Essenz zu beschreiben. Das heißt, in mir ist so eine Tendenz, das auszudrücken. Ja, ist irgendwie geschehen oder passiert oder gekommen. Es ist auch schon lange in mir. Diese Tendenz. Und ja, das drückt sich einfach aus. Das heißt, ich spreche darüber, ich versuche es zu beschreiben, es ist immer ein Versuch zu beschreiben, und dann kommen eventuell Fragen. Ja. Oder auch nicht.
Könntest du mal so anfangen wie in einer Veranstaltung von dir, indem du das versuchst zu beschreiben, was nicht zu beschreiben ist?
Ja, es ist immer anders. Aber jetzt letztens habe ich mal so eine Einführung gemacht, indem ich ein bisschen die Suche beschreibe. Das heißt, es gibt in uns einfach die Tendenz zu suchen nach diesem, letztlich nach Glücklichsein, nach Erfüllung, nach Freiheit, nach Einheit. Und man sucht natürlich im Außen erstmal nach dem Traumpartner oder Traumheim oder und ja, bis man dann merkt, dass es das nicht ist oder dass es wieder vergeht oder dass es nur kurz Erfüllung bringt oder Glück bringt. Und dann vielleicht beginnt man im Innen zu suchen. Ja, und dann sucht man gewisse Art von Zustände von Frieden, Freude, glücklich sein. Und ja, da begibt man sich auf diese spirituelle Reise oder Suche. Und ja, und da gibt es auch so Zustände von Stille, Frieden oder vielleicht auch eins sein oder Verbindung, sich verbunden fühlen oder Verschmelzung oder ja, schöne Zustände.
Oder Nicht-Identifikation.
Ja, genau. Und irgendwie vergeht das auch wieder. Ja, oder es kommt und geht oder es ist manchmal vielleicht Bedingungen unterworfen. Das heißt, ja, es ist nicht immer da. Es vergeht wieder. Und in diesen Veranstaltungen versuche ich eigentlich das auszudrücken, was, ja, was letztendlich das Ende der Suche ist, was schon hier ist, was schon da ist.
Ist es für dich so, dass für dich die Suche zu Ende ist?
Es ist immer schwierig, das zu beschreiben, weil es gibt auch Suche in der Trennung oder in der Geschichte einer Person. Ist immer Suche da, ja, Suche nach einem Wohlbefinden, nach einem schönen Gefühl. Ja, irgendwie könnte man auch sagen, die Suche hört nie auf. Oder ich könnte auch sagen, die gesamte Erscheinung der Welt oder ja, ist Suche. Und andererseits kann man sagen, das ist schon das Ende der Suche. Also die Suche endet nie, weil das Ende schon das ist. Also es wird paradox, könnte man sagen. Einerseits ist die Suche immer da, andererseits ist sie schon zu Ende.
Also das Bedürfnis, glücklich zu sein und angenehme Lebensumstände zu haben, das ist natürlich, das ist dem Menschen genau vorgegeben.
Ja, so erfahre ich das jedenfalls. Also ich habe viel lieber friedliche Zustände oder angenehme Zustände. Ja, obwohl das nicht, also dieses konstante Glücklichsein, das ist irgendwie nicht erfahrbar als Persönlichkeit oder als Person. Das ist eine Welle. Das ist ein Leben. Das ist eine Lebenswelle. Manchmal angenehm, manchmal nicht angenehm.
Es kann ja auch beides da sein. Einerseits das Bestreben eben, glücklich zu leben, aber andererseits auch alles, was da ist, total anzunehmen. Ja. Auch wenn unglücklich sein fühlen da ist oder wenn Lebensumstände oder Sachen da sind, die als negativ eingestuft werden, erlebt werden. Das schließt sich ja nicht aus.
Genau, ja. Natürlich, da geschieht immer diese... Also dieses Akzeptieren ist auch ein angenehmer Zustand, wenn man Schmerz fühlen kann, akzeptieren kann, ja, in dem sein kann. Das hat was Schönes, Angenehmes. Aber das ist auch nicht immer zugänglich, aus meiner Erfahrung. Es gibt schon sowas, wo es stabiler wird, würde ich sagen. Wenn man stabiler mit dem sein kann und akzeptieren kann, was auch immer ist. Aber manchmal tut es gut, einfach nicht zu akzeptieren. Und ja, auch mal wieder vermeiden oder richtig unglücklich sein.
Profitieren die Leute davon, wenn sie bei dir sind? Also hast du den Eindruck, geben sie das Feedback?
Ich glaube, das sind diese zwei Aspekte. Einmal dieses direkte Vermitteln von etwas, wo man nicht profitieren kann, weil es schon das ist, weil es nichts Praktisches ist, weil es einfach, ja, ohne Worte ist letztlich einfach nur, das ist alles. Ja, da gibt es nicht mehr und das ist nicht erreichbar, weil es schon da ist, weil es schon da ist. Und andererseits, ich glaube, ich bin so eine Persönlichkeit, die auch was anderes vermittelt. Also ich kombiniere das ja manchmal mit Bewegungsarbeit. Oder zur Zeit jedenfalls. Und wo man schon etwas davon hat. Ja. Und auch die Umstände, wenn man so in einer Gruppe zusammensitzt, schon die Umstände machen was mit in der Persönlichkeit. einfach da zu sein, zu sitzen. Von dem her bringt es was. Aber die direkte Vermittlung von dem, kann ich sagen, bringt gar nichts. Nichts für die Person jedenfalls.
Wie passiert die Vermittlung? Also einfach, ist das einfach ansteckend? Oder ist das eine energetische Sache? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich weiß nicht wirklich, was es ist, aber natürlich geht es über Sprache. Das heißt, ich versuche mit Sprache auf das hinzuweisen, was ohne Namen ist, ohne Beschreibung ist, letztlich. Also wenn man von Vermittlung sprechen will, dann ist es sicher jenseits von den Worten. Ob das dann energetisch oder irgendwie passiert, das kann ich nicht sagen. Letztlich könnte ich sagen, es gibt keine Vermittlung, weil es schon da ist. Also weil es nicht von hier nach dort kommt oder irgendeinen Weg zurücklegt, sondern weil es schon das ist.
Es wird aber die Aufmerksamkeit geschärft für das, was jetzt ist, was da ist. Und ja. Das passiert vielleicht irgendwie oder auch nicht, wie es gerade stimmig ist.
Das könnte sein, so. Dass vielleicht auch dieses Aussprechen oder dieser Versuch, das auszusprechen, das scheint irgendwas zu machen. Ja. In mir auch und vielleicht auch eben auch beim Zuhörer, wenn man das so nennen kann. Also wenn ich habe auch letztens mal gesagt, es ist interessant, wenn ich von dem spreche, nach der Beschreibung, ist Wortlosigkeit, das bleibt übrig. Also da ist einfach ein Versuch, das zu beschreiben, aber auf was es hinweist, ist wortlos, ist einfach nur auf.
Du nennst deine Meetings zum Beispiel Abendtreffen, glaube ich. Also ja. Du sagst jetzt nicht, das ist Satsang. Mhm. Warum? Möchtest du nicht da in der Tradition stehen? Oder?
Ja, ich fühle mich nicht so verbunden mit der Satsang von Tradition. Oder? Ja. Ich nenne es Gespräche oder eben Treffen.
Du bist aber selber bei verschiedenen Lehrern gewesen, oder nicht?
Ja, ich bin mehr so ein Springer gewesen, ja. Mal dort einschnuppern und dort. Ja. So.
Was ist dadurch bei dir passiert?
Ich glaube, für mich war es sehr einfach Klarheit darüber zu finden, weil ich meine, ich sehe das nicht so entscheidend, aber es war, da war mal so eine Art Erfahrung oder ein Sehen, was schon sehr früh geschehen ist, wo auch Wortlosigkeit geblieben ist, also wo ich nicht viel Worte hatte dafür. Und das war dann wirklich schön, Menschen zu sehen und zu treffen, die dafür Worte finden. Ja, oder auch diese Bücher zu lesen, wo man sagt, wow, der beschreibt das ja so. Oder er findet Worte dafür irgendwie. Und
wie laufen deine Treffen ab? Also erst sprichst du und dann können Fragen beantwortet werden und dann ist einfach nur Stille oder was?
Ja, ich kombiniere es zurzeit jedenfalls mit einer Bewegungsmeditation. Also erstmal versuche ich das zu vermitteln, dann können Fragen gestellt werden oder einfach Kommentare oder Erfahrungen erzählt werden, wie auch immer. Und dann machen wir noch so eine Bewegungsmeditation. Das ist eigentlich recht was Neues, das ich entdeckt habe. Und ja.
Wie funktioniert das? Ist da eine bestimmte Musik oder wie?
Ja, es ist Tandavai. Das ist eine, ich weiß nicht, vielleicht kennst du Daniel Odier. Ich war da im Seminar bei ihm und habe diese Bewegungsmeditation da erfahren. Ich habe schon immer schon mit diesen freier, fließenden Bewegung gearbeitet und ja, das war einfach schön auch zu sehen, dass es da eine alte Tradition gibt, die sowas vermittelt. Ein Yoga sozusagen, ein freies Yoga, ohne klassische Vorgaben und Stellungen und Regeln. Und ja, das fließt jetzt einfach ein in diese Veranstaltungen.
Das heißt, die Menschen bewegen sich dann, wie es gerade im Moment aus ihnen heraus passiert?
Genau. Oder? Ja, es gibt schon eine Basisanleitung. Es wird auf die Atmung geachtet. Es wird im Körper gespürt und aus dem entsteht einfach Bewegung, die sich dann irgendwie ausdrückt, also wo man nicht mehr weiß, wohin die nächste Bewegung geht. Es ist auch viel mit Langsamkeit, wo einfach auch der Verstand nicht mehr mitkommt, wo ich nicht mehr planen kann, wohin die Bewegung fließt.
Aber eben sehr von innen heraus gezentert und eben nicht jetzt Katharsis. Tisch, was nach außen bringen und welche Gefühle, Wut oder Ausdrücken, sondern einfach sehr meditativ, genau. Bewegung, die dann passieren will.
Man kann auch sagen, es ist eine Achtsamkeitspraxis, also bewusst spüren, den Körper spüren und eigentlich wieder den Körper entdecken, als auch lustvoll entdecken, den Körper, oder die Lust am Körper entdecken.
Das bringt die Menschen in den Körper, ne?
Genau.
Das Bewusstsein und erdet. Und,
und das, ich finde das irgendwie spannend, diese zwei Aspekte. Einmal diese Vermittlung von diesem Non-Dualen, einfach dieses ohne Worte, einfach das. Und gleichzeitig einfach auch eine persönliche Praxis oder Praktik, Meditationserfahrung. Weil ich kenne das von mir, ich hab gemerkt, dass ich durch dieses Non-Duale, durch diese Sichtweise der Non-Dualität auch viel ausschließe. Dass ich dann ausschließe, es wird dann als Konzept verwendet, das ist in mir immer wieder aufgetaucht. Das braucht man nicht mehr, es gibt nichts zu tun, es bringt nichts, eine meditative Praktik und es ist schon alles perfekt, es ist schon alles vollkommen. Ja, und das aus einem Konzept heraus schließt wieder diese Dinge aus, die persönlichen Erfahrungen. Jetzt bin ich wieder gern Person. Oder es ist einfach persönliches Leben kann absolut wieder da sein. Und persönliche Erfahrungen und stille Erfahrungen, friedliche Erfahrungen oder auch schmerzvolle Erfahrungen, Zorn und Ärger. Also alles kann einfach persönlich da sein. Also keine Ichlosigkeit mehr so immer, sondern mal richtig Ich sein.
Ich sein, weil der Mensch, der Körper sich so ausdrücken will, aber ist da Identifikation dann dabei?
Ja, vielleicht ist auch Identifikation dabei. Ja. Ich sehe das einfach nicht mehr so, oder ich kann es nicht mehr unterscheiden, ich kann es nicht mehr ausgrenzen, dass da mal richtige Identifikation da ist.
Aber du bist damit in Frieden, egal was da ist.
Ja, der Frieden ist das. Ja, der Person Daniel ist vielleicht nicht im Frieden. Aha. Das sind dann Gedanken und Vorstellungen. Aber übrig bleibt trotzdem immer das.
Ja, dann bist du in Frieden damit, dass du nicht in Frieden bist. Aber
ja,
irgendwo
ja,
ist dann immer doch Akzeptanz und Frieden da.
Ja, die schon immer war, die schon immer da ist. Das ist auch ein sehr entscheidender Aspekt von dem, dass, wenn man das so sehen kann, dass es gesehen wird, dass das alles ist, dass das die Gesamtheit ist, dass es gesehen wird, dass es immer schon war, dass eigentlich in der Zeitlosigkeit geschieht, oder dass das Zeitlosigkeit ist und dass es da kein Vorher und Nachher irgendwie gibt und, so, und irgendwie sind einfach Vorstellungen weggefallen, wie ich darf mich nicht identifizieren oder das ist ein besserer Zustand, wenn man alles akzeptiert und so. Da kann ich nicht mehr unterscheiden, so. Das ist jedenfalls nicht mehr so vorhanden.
Gibt es einen freien Willen?
Also ich kann sagen, es geschieht alles. Genauso wie es geschieht. Das ist einfach das Geschehen der Gesamtheit. Und in dem geschieht auch eine Idee und eine Vorstellung von freier Wille. Oder ein Gefühl, ich mache das. Ein Gefühl, ich gehe, ich spreche, ich denke. Also man kann wieder sagen, es gibt ihn. Und andererseits ist es einfach die Gesamtheit, die sich ausdrückt als Gefühl von freier Wille. Oder Gefühl von, ich bin der Handelnde. So.
Macht es für dich einen Unterschied, wenn du Menschen begegnest, die zum Beispiel akzeptiert haben oder sehen oder für die es selbstverständlich ist, dass sie Teil des Ganzen sind? Dass sie also nur als Form im Ganzen erscheinen? Oder wenn du auf der anderen Seite einen Menschen begegnest, der fest davon überzeugt ist, ich bin das und ich mache das und ich muss das und ich bin gut und ich bin besser als andere und macht das für dich einen Unterschied, wenn du Menschen begegnest?
Nee, würde ich nicht sagen. Natürlich, persönlich gibt es Unterschiede. Für Daniel als Persönlichkeit geschehen Unterscheidungen. Der ist so und der ist so und der kann das akzeptieren. Aber wirklich macht es keinen Unterschied. Ja. Vielleicht gibt es auch so unterschiedliche Sichtweisen oder Wahrnehmungen. Auch nicht wirklich, aber einmal diese Sichtweise aus diesem Non-Dualen, was so beschreiben, und einmal einfach die persönliche Sichtweise. Obwohl letztlich kein Unterschied wieder ist. Aber wenn man es unterscheidet, dann aus diesem Non-Dualen wird kein Unterschied gesehen. Und aus dem Persönlichen kann man Unterscheidungen machen. Und man kann beurteilen und verurteilen. Und, ja.
Ist Anziehung und Abstoßung zwischen Menschen was ganz Natürliches, also dass der eine den einen mag und der andere den anderen und dass Freundschaften sind und Sympathie und Antisympathie, ist das was ganz Natürliches?
Ja. Das jetzt aber.
Ja, hat das was mit Ego-Strukturen zu tun oder kann man sagen, das ist einfach das Leben, das so spielt?
Ja, da gibt es wieder diese. Letztlich ist es nur die Ganzheit, die einfach ist, die sich so ausdrückt. Aber natürlich, man kann diese Brille aufsetzen von Ego-Strukturen und dann eben dadurch schauen und das so sehen. Und es ist nicht richtig und falsch, sondern kann man so sehen. Macht keinen Unterschied irgendwie.
Du hast 3 Kinder,
ja,
habe ich gelesen. Hast du das Bedürfnis, denen so viel Raum zu lassen und so viel Freiheit wie möglich? Oder macht es dir auch nichts aus, den Grenzen zu setzen? Wie ist das für dich?
Ja, also mein persönlicher Wunsch ist es natürlich, den Kindern so viel Möglichkeiten und Raum zu geben, wie möglich ist. Aber ich bin auch streng, oder ich bin wütend und ich muss sie eingrenzen und so weiter. Ich habe auch oft genug von den Kindern, einfach kann nicht mehr. Also es ist ganz normales Familienleben so. Ich sehe keinen Unterschied.
Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Gehen die schon in Kindergarten und Schule? Und
ja, der Elia ist 7, die ist 6. Und dann gibt es noch ein Baby, 3 Monate jetzt. Ja.
Und wie ist das, was sonst von der Gesellschaft kommt? Also was die Kinder mitkriegen durch Kindergarten, Schule, Erziehung, eventuell sogar Kirche. Wie stehst du dem gegenüber? Hast du das Gefühl, du lässt es einfach zu, das ist ihr Leben, oder hast du das Gefühl, du willst also auch, dass sie in eine besonders kreative Schule gehen, wo sie nicht so unter Druck gesetzt werden oder so? Wie gehst du damit um?
Absolut, also ich habe schon absolut die Tendenz, den Kindern auch eine alternative Möglichkeit zu geben, und ich bin absolut für Alternativen, nur hier gibt es nicht viele, muss ich sagen, in diesem Ort. Aber absolut bin ich für Alternativen. Also ich bin ein ganz normaler Verrückter.
Vater
und
Und auch Ehemann oder Partner.
Naja.
Wenn du mit deiner Frau kommunizierst oder zusammen bist, ist dir da immer klar, dass da eigentlich niemand ist, dass das auch nur eigentlich Bewusstsein ist, oder wie spielt das dann auch auf persönlicher Ebene?
Da muss ich da was sagen. Ich meine, ich als Persönlichkeit lebe ich auch unbewusst. Das heißt, ja, irgendwie habe ich das mal versucht zu beschreiben, den unbewussten Zustand, wo man so automatisiert lebt. Ja, und dann gibt es den bewussten Zustand, wo man achtsamer ist und bewusst wahrnimmt und so weiter. Und dann gibt es sowas vielleicht, wo eine Ichlosigkeit da ist, wo gesehen wird, da ist niemand da, der das macht oder denkt oder fühlt oder wie auch immer. Und irgendwie ist dann noch das eine, was da ist. Und in dem geschehen alle diese Ausdrücke: unbewusst leben, bewusst leben, ichlos sein und wieder ich sein. Also ich kenne das im Wechsel. Ja, manchmal ist klar und offensichtlich, da geschieht alles, da ist keiner da oder keine Person. Und manchmal ist einfach unbewusstes Leben da und automatisiertes Reaktionsleben da. Also es tut einfach auch gut, mal nicht bewusst zu sein. Einfach. Und deshalb würde ich sagen, dass ich im Familienleben oder mit meiner Partnerin, dass ich da einfach unterschiedliche Aspekte ausdrücke. So. Unbewusst, manchmal bewusster, präsenter oder mehr in der Gegenwart. manchmal einfach nur so ein Seinszustand, wo alles geschieht. Und manchmal totale Identifikation und verwickelt sein und Konflikt und so.
Ja. Wie sind die Übergänge? Ich sag auf einmal, jetzt war ich aber, also es gibt zum Beispiel eine Satsang-Lehrerin, die sagt, jetzt ist Ichen passiert, passiert, ja. Also ist da einfach auf einmal, das war jetzt so und ist da auf einmal so ein Bewusstwerden drüber, was jetzt gerade war oder ist, und passiert dann auch schon mal ein Bedauern oder ein, das war aber schade oder es wäre doch besser, ich wäre jetzt bewusster gewesen oder wie läuft das ab?
Ja, das kann man schon so irgendwie beschreiben, dass manchmal in einem Wut, in einem Zorn, ja, ein Konflikt und dann plötzlich ist wieder irgendwie eine Stille da oder ein Sehen, das war jetzt ein Wutausdruck des Seins oder so. Ja. Aber es ist, ja, es wird nicht so gedacht, ja, nicht so viel gedacht, ja, jetzt, das ist eben ein Ausdruck des Seins, sondern es ist dann einfach wieder ruhig oder still oder auch nicht. Letztlich ist all das, ob stille oder nicht stille Identifikation und Nicht-Identifikation ist. Ich kann sagen, da gibt es irgendwas, was keine Unterscheidung machen kann. Es ist einfach nur Gesamtheit, die sich so gerade ausdrückt. Es ist nur mehr das, was geschieht. Und wenn Konflikt geschieht, ist es das. Und wenn Identifikation geschieht, ist es das. Also ich kann auch nicht sagen, das wird gesehen von irgendwie einer Person. Ich sehe Gesamtheit. Also Daniel sieht nur Trennung, kann ich sagen. Ja, Daniel sieht hier eine Person und hier getrennte Objekte und Dinge. Und dieser, was keine Worte hat, oder dieser Raum sieht einfach die Gesamtheit. Dieser Raum ist nichts anderes als die Gesamtheit. Er ist nicht ein Ding, eine Person, irgendwie Daniel.
Du bist auch Masseur oder Massagelehrer sogar. Mhm. Kannst du was über Berührung sagen? Was passiert dann oder wie ist Berührung für dich? Und
ja, das ist ein sehr interessantes Thema, weil Berührung ist ein Grundbasisbedürfnis in der menschlichen Entwicklung und ist eine Basiskraft für Entwicklung. Alles beginnt mit Berührung, kann man sagen. Und alles ist Berührung. Und Berührung ist prägend, ne, für die persönliche Entwicklung. Besonders in der ersten Lebensphase wird man hauptsächlich durch den Berührungssinn geprägt. Und somit ist Massage für mich nicht einfach eine Grifftechnik oder eine physikalische Methode, was zu bewirken, sondern es ist eine liebevolle, achtsame Bewegung. Man kann auch sagen, in dieser spirituellen Szene, das ist jedenfalls meine Sichtweise, wird das viel unterschätzt oder nicht viel gesehen, oder der Körper wird viel ausgegrenzt. Ich bin nicht der Körper. Ja. Deswegen ist ein sehr interessantes Thema Berührung und Körper und Spüren und auch viele also auf diesem spirituellen Weg hin zu einer, sagen wir mal, friedlicheren Persönlichkeit gibt es ja viele
Mechanismen, die da bremsen oder wo man nicht weiterkommt. Und ich würde sagen, vieles ist im Körper eingefroren. Ja, und da kommt man oft mit dem Mentalen nicht hin. Sondern braucht es eine neue Körpererfahrung oder, ja, oder eine Seinserfahrung, die wirklich im Körper integriert und gefühlt wird. Das ist aber eine, gehört zur persönlichen Geschichte.
Was gehört zur persönlichen Geschichte? Also, dass Berührung und Nähe und dass das wichtig ist oder dass das gewertschätzt wird.
Ja. Irgendwie könnte man schon sagen, dass es, wenn der Körper, könnte man sagen, durchlässiger ist oder entspannter, friedlicher ist oder ja, sich verbundener fühlt, dass dann vielleicht ein Segen der Gesamtheit vielleicht einfacher ist oder klarer ist oder eher geschehen kann. Vielleicht. Aber ist nicht, ist Spekulation, muss ich sagen. Muss nicht sein. Aber es ist eine interessante Sichtweise jedenfalls.
Also für mich ist Berührung und Körpernähe auch sehr wichtig. Also ich war ja lange bei Osho und Osho war eigentlich auch sehr körperorientiert. Ich habe da auch eine Massageausbildung gemacht und ich massiere auch gerne. Und, ich kann das also voll teilen.
Ja.
Ich würde auch nicht sagen, so die spirituelle Szene, die ich kenne, da sind also schon viele Menschen. Die drücken das vielleicht nicht immer so aus, ja, aber für die ist es auch wichtig. Ne? Aber anscheinend scheint es ja so zu sein, dass eben, es gibt auch Menschen, die keinen Partner haben und für die das dann einfach nicht so passiert. Ne? Also
ja,
für die muss eben alles so dann da sein. Ne?
Ja.
Wenn du massierst, wie fühlst du dich dann?
Ja, ist ganz unterschiedlich, aber sagen wir mal, der Idealzustand ist ein sehr präsenter, offener, verbundener Zustand, wo auch einfach das geschehen kann, was gerade geschieht, ohne viel mentales Beiwerk oder Konzepte oder Vorstellungen, wie es sein sollte. Also für mich ist Massage eine Meditationsform. Ja, auch diese Art von Massage, die ich mache und auch unterrichte, ist, ja, ist eine freie Form letztlich. Natürlich gibt es auch Griffe und Techniken dazu, aber die Basis ist frei, intuitiv. Und es geht hauptsächlich um Berührung, ja, um Spüren.
Und sind deine Massagen immer anders oder hast du einen bestimmten Aufbau? Oder?
Ja, sie sind immer anders.
Und richten sich danach auch, was du fühlst, was für den Menschen vielleicht stimmig ist?
Oder? Genau, genau. Also absolut intuitiv. So. Ja. Das ist eine wunderschöne Arbeit, muss ich sagen. Und das auch zu vermitteln ist wunderschön. Also zu unterrichten, diese Form, diese Art, dieser Zugang ist absolut. Ja.
Wo unterrichtest du das?
Ja, es gibt in Innsbruck eine Schule, die Joni Akademie, heißt die. Das ist eine Massageschule. Eine Massageschule, die eben diesen integrativen, ganzheitlichen Ansatz hat und diesen intuitiven. Aber es ist eine anerkannte Schule, die medizinische Masseure ausbildet. Also da gibt es dann im Unterricht oder in der Schulzeit einfach die Phase, wo es um Selbsterfahrung geht und mehr um Berührung, um Achtsamkeit, um Massage so zu entdecken, als etwas absolut Natürliches und Schönes. Und dann gibt es noch diesen Teil, wo es um die medizinische, um den medizinischen Bereich geht, wo es einfach dieses Fachwissen braucht. Ja. Das ist das Außergewöhnliche bei dieser Schule, dass es diese beiden Dinge vereint und wirklich eine staatliche Anerkennung hat.
Kannst du nochmal den Namen sagen?
Yoni Akademie.
Und findet man auf deiner Webseite einen Hinweis dazu?
Ja, gibt es auch einen Link unter Links. Ja. Mhm. Und natürlich muss ich dazu sagen, es ist mein Vater, der diese Schule aufgebaut hat. Das heißt, ich bin da irgendwie schon reingewachsen, kann man sagen. Also, ja, also wir arbeiten zusammen in dem Bereich. Und das vielleicht ist auch etwas Interessantes, da entsteht eine neue Berührungstherapie-Richtung gerade in Verbindung mit Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining und Berührung, die auch wissenschaftlich fundiert ist. Das heißt, da gibt es schon eine klinische Studie dazu, zu dieser Therapie-Richtung, und da entsteht gerade eben eine Ausbildung dazu, und ja, das ist sehr interessanter Zugang. Und ja, da können wir später nochmal drüber reden.
Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Ist das freundschaftlich?
Oder? Ja, recht freundschaftlich, und ja, es ist unterschiedlich. Manchmal ist er wie ein Arbeitskollege. Manchmal einfach Freund, aber manchmal ist er auch ein Vater, und da gibt es auch Vater-Sohn-Konflikte, und also auch recht gewöhnlich, sagen wir so.
Recht abwechslungsreich.
Auch, ja. Ja. Und natürlich, ich muss auch sagen, mit dieser non-dualen Sichtweise, die da irgendwann geschehen ist, ich war 19 so, da war er für mich natürlich eine Stütze, weil der Verstand dann nicht viel greifen konnte, was das jetzt war und was da los ist. Ich hatte schon vorher darüber gelesen, also über Erwachen oder solche Dinge oder spirituelle Erfahrungen. Aber ich hatte eigentlich niemanden, mit dem ich das teilen konnte, oder fast niemanden. Und mein Vater war natürlich immer da, um auf, ja, für die Persönlichkeit einfach eine Stütze zu sein. Ja, und das okay zu geben, und ich bin nicht verrückt und so. Ja.
Ja. Hat dein Vater das richtig verstanden? Also
er hat es verstanden, er kennt auch so Erfahrungen, und ja, hat mich auch hingewiesen auf diese Bücher über Erwachen und so. Und ich habe dort erst wirklich angefangen, da zu lesen, und habe entdeckt, dass die das genauso beschreiben, und ja, war natürlich total begeistert. Und von dem her ist es schon gut, wenn man so eine Unterstützung hat, wenn sowas plötzlich geschieht, dann wird die Persönlichkeit sicher besser, würde ich sagen.
Und ist es einfach aus blauem Himmel heraus passiert, ohne Grund, ohne Anlass, einfach als, ja, als Spiel des Lebens, als Gnade? Wie würdest du das sehen?
Ich würde das schon so sehen. Natürlich kann man sich darüber Vorstellungen machen, weil ich war schon etwas in einem eigenartigen Zustand, weil ich am Abend vorher gefeiert hatte und wirklich noch in einem Art Traumzustand war. Aber trotzdem, ich meine, das mache ich öfters, und ja, also Drogenerfahrungen und ja. Aber das war einfach dieses erste klare Sehen, da war plötzlich ein Wissen da, das ich nicht beschreiben kann, aber es war so klar, was da eine, das ist das Ganze. Ja. Also ich würde schon sagen, es ist einfach ein Geschehen, das innerhalb dieser sogenannten Zeit passiert. Aber es ist eine Erfahrung gewesen, wenn man das als Erfahrung sieht. Ich sehe es jetzt nicht mehr so entscheidend für den Ausdruck von eine sehr klare Erfahrung gewesen, ist dann auch wieder verschwunden. Da war dann wieder Suchen danach, ich will das wieder. Und ist immer wieder in unterschiedlichen Formen wieder zurückgekommen und dann wieder verschwunden und so. Wo ist das hin? Ja. Jetzt ist irgendwas da, was keinen Unterschied mehr sieht.
Ich möchte noch ein Thema, was mich persönlich auch im Moment beschäftigt und berührt. Wir leben ja in der äußeren Welt. Also man kann sagen, es ist nur das, was da ist, was im Moment erscheint. Aber in dieser Welt gibt es auch ein Leben auf gesellschaftlicher Ebene. Also es gibt viele Menschen, die Menschen leben zusammen. Es gibt Staat, es gibt Gesetze, es gibt Wirtschaft, es gibt Interessen. Ich sehe es so, dass auch Herrschaft passiert jetzt auch, dass die Menschen eigentlich viel weniger angenehm und schön leben, als sie leben könnten vom materiellen, von den materiellen Möglichkeiten her, von der Technik, von der Entwicklung, der Wissenschaften, allem könnten alle in Wohlstand und Reichtum leben, ohne materielle Sorgen eigentlich. Aber es gibt Herrschaftsstrukturen, es gibt ein Finanzsystem, was da ganz entscheidend dran beteiligt ist, dass nämlich eine dauernde Umverteilung von unten nach oben oder von der Mitte nach oben zu den Allerreichsten, das so funktioniert in sich. Bei mir ist auch der Impuls irgendwie, ja, das zu kommunizieren, darüber zu sprechen, mitzuteilen, andere darauf hinzuweisen. Man kann zwar sagen, es ist alles so, wie es ist und es ist perfekt so, das stimmt auch absolut gesehen, aber eben dieser Impuls, bewusst zu werden, auch über solche Sachen, der ist eben auch da und der ist auch perfekt. Und wie siehst du das gesellschaftliche Leben?
Ja, also ich bin absolut irgendwie, wie kann man sagen, alternativ gesellschaftlich interessiert. Ja, und sehe das absolut so, dass es mehr Bewusstheit braucht in dieser Gesellschaft und dass aufmerksam gemacht werden muss auf diese Dinge. Ja, also ich kann auch sagen, ich leide darunter, unter dieser Struktur, wie viele wahrscheinlich die aufwachen und sich bewusst sein, dass da so viel Unterdrückung und so viel Einschränkung und so viel Gewalt letztlich passiert. Also es ist schmerzhaft, würde ich sagen. Ja. Und also da mit einem Konzept herzukommen, das sagt, alles ist schon perfekt und alles ist gut, sehe ich nur als ein Konzept. Ja. Natürlich, absolut ist dann letztlich alles genauso, wie es ist. Und es kann nicht anders sein. Ja. Aber diese Szene kann nicht für die Persönlichkeit ein etwas Praktisches sein. Die Persönlichkeit muss das Leben leben. Oder es lebt einfach das Leben mit. Auch mit, vielleicht auch
mit Protest.
Protest, ja, genau. Absolut. Also ich würde absolut nicht empfehlen, nur weil man gesehen hat, alles ist perfekt, oder weil da ein Segen geschehen ist, alles ist perfekt, irgendwie Protest aufzugeben. Ja, dieser Protest ist auch genau das, was geschieht. Und ist auch, vielleicht ist es sogar wirkungsvoller, wenn da im Hintergrund irgendwie ein Sehen da ist, oder ein Frieden da ist. Ja, so
ist es. Wie erlebst du die Zeitqualität? Also ist es für dich auch eine Zeit des Umbruchs und des Bewusstwerdens und des Aufweichen von alten Strukturen? Und wie würdest du die Zeitqualität jetzt beschreiben?
Ich bin mir dann nicht mehr so ganz im Klaren darüber. Es gab mal eine Phase, wo ich sehr klar oder glaubte, ja, jetzt, da ist wirklich ein Umschwung da und man kann es nicht mehr übersehen. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher, ob es auch eine persönliche Realität ist. Oder trotzdem der Großteil der Menschen in der Gesellschaft das gar nicht, sich dessen gar nicht bewusst sind, ist. Und wahrscheinlich gibt es einen Umschwung, ja. Wahrscheinlich. Das ist schon sichtbar, ja. Wohin das dann führt, das, keine Ahnung. Ob es dann zu diesem schöneren Planeten führt, das, keine Ahnung.
Ja. Wie siehst du Südtirol, die Südtiroler? Also das ist ja auch eine spezielle Situation, also du als Südtiroler, deine Muttersprache ist Deutsch, aber deine Staatsangehörigkeit ist Italienisch und es leben hier Deutsche und Italiener, Italiener im Sinne von Muttersprache Italienisch und Südtirol ist eine autonome Provinz, aber gleichzeitig Teil von Italien. Wie siehst du hier in Südtirol die Situation und auch die Mentalität der Menschen? Wie kannst du da was zu sagen?
Ich glaube, die Südtiroler leiden immer noch darunter, dass sie irgendwie keine klare Identität haben. Obwohl es nicht so bewusst ist. Aber also ich merke das schon, wenn mich jemand fragt, ja, von welchem Land bist du? Ne? Ja, ich bin von Italien, aber irgendwie, ich spreche Deutsch und fühle mich nicht so wirklich als Italiener, so im klassischen Sinn. Und das ist schon ein Identitätskonflikt irgendwie. Und ich glaube, da muss Südtirol noch irgendwie innerlich dran arbeiten, wenn man das so ausdrücken will. Oder die Südtiroler selber. Die meisten sind sich dessen nicht so bewusst, dass es da ein Identitätsproblem gibt. Weil es ist natürlich klarer und friedlicher zu sagen, ich bin Spanier. Würde ich sagen. Aber immer dieses Vage, ja, ich bin Italiener, aber nicht so ganz. Und das ist schon auch nicht so einfach, würde ich sagen. Persönlich, ja.
Ja, es gibt ja viele Identitäten. Ne? Man kann auch sagen, ich bin Europäer. Ne? Also das ist dann einschließender.
Also. Ja, das ist dann natürlich, man kann sich da was zurechtlegen und einfach sagen, ja, ich bin Europäer und so. Aber ich glaube, wenn man das so, wenn man kollektiv das sieht, oder mit dem kollektiven Unbewussten oder sowas, dann ist das im Südtiroler einfach gespeichert drin. Dieses Nicht-Wissen, wohin gehört, oder sich auch unterdrückt zu fühlen oder eingeschränkt zu fühlen. Auch sprachlich, würde ich sagen. Also ich habe auch immer eine Sprachblockade, würde ich sagen. Ich bin auch immer viel zu leise im Sprechen. Da ist irgendwas noch kollektiv, was... Ja. Weil in der Zeit, man durfte ja nicht mehr Deutsch sprechen. Ja, das war ja verboten. Ja, und ich glaube, das ist immer noch kollektiv eingefroren.
Es hat ja auch eine interessante Entwicklung genommen, so auf materieller Ebene. Ich denke, vor ein paar Mal, Jahrzehnten war ja auch noch so, dass es Menschen gab in Südtirol, die sehr arm waren, also die ums Überleben, ums Essen kämpfen mussten. Mhm. Und jetzt ist Südtirol ein sehr reiches Land.
Ja.
Aber das steckt vielleicht auch noch im Unbewussten, ne? Dass, also ich erlebe die Menschen hier sehr fleißig, sehr aktiv und ja.
Ja, ich glaube, es ist schon auch ein Verdecken von dem, was unten und drunter ist. so dieser Wohlstand, weil es schläfert ein, würde ich sagen, der Wohlstand. Bei uns geht eh alles immer gut und boah, keine Arbeitslosigkeit, kein Problem. Auch jetzt, wo scheinbar Krise ist, ganz Italien ist in Krise scheinbar. Und da gibt es Aufstände und Dinge, aber Südtirol ist einfach.
Ja, es ist ja auch ein gesegnetes Land mit einer sehr schönen Natur und sehr fruchtbar und ja, Wirtschaft funktioniert, Fremdenverkehr funktioniert, Landwirtschaft funktioniert. Es ist ja auch ein. Es ist deutschsprachig, aber eben dadurch, dass es südlich der Alpen ist, hat es ein anderes Klima.
Ja,
und, klar.
Stimmt. Man kann auch das Positive dran sehen. Ne? Aber es kann auch eben so eine Scheinwelt sein, könnte man sagen.
Gut. Dann noch eine Frage zu männlich und weiblich. Gibt es in der Hinwendung zu dem oder sagen wir mal in der Spiritualität, gibt es da Unterschiede zwischen, große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, oder?
Ja. Der Ausdruck ist wahrscheinlich ist unterschiedlich. Ja. Ich erfahre mich selber oft sehr weiblich auch, würde ich sagen. Oder mich nehmen andere auch so wahr und so. Und dieses sanfte, alles integrierende, umfassende. Also ich bin nicht so der mit dem Schwert. Aber ich würde sagen, die Weiblichkeit braucht seinen Platz und braucht mehr Raum. Auch im spirituellen. So ist jedenfalls meine persönliche Meinung. So. Durch das, dieses Sehen von dem, ist klar, dass da kein Unterschied mehr gesehen wird. Das ist männlich und weiblich oder jenseits. Oh, ich würde sagen, es ist nur weiblich. Eine große Weiblichkeit, die das ist.
Ja, das haben ja auch schon große Mystiker gesagt. Ja, Osho hat auch mal gesagt, wir müssen weiblicher werden, auch die Männer. Es ist eigentlich Weiblichkeit, das Akzeptierende und Anfassende ist eigentlich eine spirituelle Qualität. Ja.
Also ganz frech ausgedrückt, da ist eine, das habe ich mal für ein Seminar gesagt, da ist eine riesen Gebärmutter. Das ist das.
Ja. Ja, die Quelle.
Die Quelle, ja. Oder eine riesen Vagina. Ja, das.
Bist du auch in Indien gewesen, oder?
Ja, ich war auch in Indien. Ich bin auch immer wieder in Indien, weil ich habe da so ein Projekt mit einem Freund. Ja, und ich bin auch gereist in Indien und dort auch bei ein paar spirituellen Lehrer, kann man sagen. Bei Ramesh Balchikar war ich mal so 10 Tage lang. Das war auch für mich sehr wichtig, oder diese Klarheit war sehr wichtig für mich.
Bist du auch im Ramana Ashram gewesen?
Ich war dort. Ich habe nicht im Ashram gelebt oder so, aber wahrscheinlich 2 Wochen mal dort. Ja.
Wie hast du dich gefühlt im Tirubhavanala? Also für mich war es sehr intensiv, da in den Höhlen zu meditieren, wo Ramana gewesen ist, oder in seinem Raum im Ashram zu meditieren. Wie hast du das erlebt?
Ja, auch eigentlich sehr intensiv. Es sind auch so Einsichten plötzlich geschehen, passiert. Schon mal. Wenn es eine Vertiefung von dieser Einsicht gibt, dann würde ich sagen, ist Vertiefung geschehen. So, das war schon sehr schön.
Was für ein Projekt hast du in Indien?
Ja, es ist eine Ayurveda-Ausbildung. Das ist ein Freund von mir, ist Ayurveda-Arzt aus Indien. Mit dem arbeite ich schon lange zusammen, weil er Ayurveda-Massagekurse gibt hier, und ich bin da immer dabei als Assistent und Übersetzer, eventuell, wenn es braucht. Und wir haben so eine Monatsausbildung in Indien ins Leben gerufen, oder wir organisieren das, wo er eben den Ayurveda-Unterricht macht und ich noch da bin, um andere Dinge noch anzubieten. Also natürlich auch Massage, Körperarbeit, Energiearbeit, Achtsamkeitsübungen, Meditationen und eventuell, wenn Interesse ist, auch eben diese Vermittlung von dem. So Gespräche.
Wo in Indien passiert das?
In Kerala, Südindien. Das ist so ein kleines Ayurveda-Zentrum am Meer. Und ja, wir hatten es jetzt zum zweiten Mal heuer. Und waren jetzt so 9 Teilnehmer. War sehr gut so. Und ja, ist einfach eine schöne Erfahrung. Und zu dem Lernen was. Und
das passiert meistens im Winter, wenn es also sehr schön ist, da in das Klima zu
gehen. Ja, im Februar. Februar.
Und Teilnehmer sind da meistens aus dem deutschsprachigen Raum, oder?
Ja. Es sind dann auch meistens Leute, die schon irgendwie in dem Bereich arbeiten, Massage oder irgendwas im Gesundheitsbereich machen, die sich dann da interessieren und natürlich auch so spirituell interessiert sind.
Findet sich da ein Hinweis auf deiner Webseite?
Ja, wir haben eine eigene Webseite für das Projekt, und da gibt es natürlich den Link dazu. Ja.
Im Vorgespräch haben wir schon mal erwähnt, das Forum Erleuchtung in Berlin, den Kongress, der jedes Jahr stattfindet, wo sich viele Lehrer treffen und praktisch, was ich als Fachtagung für erwachte Menschen praktisch herausgebildet hat. Wie stehst du anderen Menschen gegenüber, die auch auf das hinweisen? Mhm. Also hast du da auch das Bedürfnis nach Kontakt und Austausch?
Ja, irgendwie, absolut, habe ich irgendwie, reizt es mich. Andererseits habe ich nicht viel Erfahrung mit öffentlichen, offiziellen Veranstaltungen. Also ich bin auch immer nervös, wenn es sowas gibt, und aufgeregt und blockiert. Ja. Das ist auch immer wieder in mir. Und also ich habe die Videos da gesehen, und ich finde das total spannend, absolut wow, sowas, weil es was Neues ist, etwas, was außergewöhnlich ist, muss man sagen. Dass sich da diese Menschen, die das vermitteln möchten, zusammen tun und gemeinsam das sich austauschen und vermitteln, und unglaublich. Das ist sicher auch herausfordernd und für mich sehr. Also ich habe mich gefreut, wenn ich das gehört habe. es das gibt. Und als ich da geschaut habe, so, wow, cool.
Ja, wer weiß, vielleicht bist du auch mal dabei.
Ja. Weiß nicht, ob ich mich getraue. Da.
Ja, das Leben wird dich dann dahin tragen, ja, ob du das brauchst oder nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Gut. Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, oder?
Thema? Das ist schwierig, da musst du mich fragen.
Oder was du einfach, was du gerade teilen möchtest. Ich kann mal noch mal kurz über deine Angebote. Also du hast einerseits bietest du Abende an.
Ja.
Treffen hier in Sterzing, in Südtirol. Mhm. Aber auch in Innsbruck.
In Innsbruck, ja.
In Innsbruck, wann, wie oft ist das?
Und ja, angeboten wird es mehr oder weniger einmal in der Woche. Mittwochs in Innsbruck. Aber es findet nicht immer so statt, weil oft einfach zu wenig Leute sind. Also ich fahre noch nur hin, wenn ein paar Leute sind. Und vielleicht einmal im Monat findet es statt. Bis jetzt jedenfalls, ja, vielleicht kommen mal mehr Leute. Wer weiß. Und also es ist. Ich spreche ja noch nicht so lange darüber, muss ich sagen. Ich habe da noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe immer schon so Abendveranstaltungen gegeben, da ging es um Körper, Übungen, Yoga auch, oder Achtsamkeitsdinge, oder ja, so Energieanwendungen. Und irgendwann hat es halt angefangen, darüber zu sprechen auch. Und das ist jetzt vielleicht 1,5 Jahre, das ist da hin und wieder geschieht einfach. Ja.
Und dann bietest du an Veranstaltungen, die also Energieaustausch sind, oder wie soll man das sagen? Da hast du auch eine extra Website drüber.
Ja. Das ist zwar.
Kannst du das mal beschreiben?
Ja, ich habe ja mit Energiearbeit einiges gemacht und immer eigentlich in die Richtung intuitive Arbeit und habe diesen Diksha-Prozess gemacht in Indien und ja, und Ilahinur, ich weiß nicht, hast du mal gehört von Ilahinur? Jedenfalls hat sich da was Eigenes entwickelt, ein bisschen. So eine eigene Form von, ich nenne es mal, energetische Begegnung. Ja, wenn man sich begegnet und so eine Art Energieaustausch geschieht.
Oneness Fire nennst du das?
Ja, nenne ich es jetzt mal, ja.
Ja, schön.
Ja. Das Einheitsfeuer wird übertragen oder weitergegeben. Obwohl es mit dir letztlich nicht so was gibt wie diese Übertragung, aber es ist einfach, ich sehe es jetzt einfach als schöne Erfahrung. Etwas, wo auch nicht irgendwas rauskommen muss. Oder also in dieser Phase von Diksha, diese Oneness-Diksha, diese Bewegung, Oneness-Bewegung, da dachten ja viele, ja, das führt einen zur Erleuchtung. Ne? Und für mich war das klar, dass es nie so sein wird. Aber es ist einfach eine schöne Erfahrung. Ja, diese Art Energie oder was auch immer das ist, zu spüren und sich begegnen in dem, und das ist eine stille Energie, eine Freude-Energie vielleicht, oder sowas. Eine Präsenz, sich da einfach zu begegnen, ist einfach schön. Und das kann jeder. Da braucht es keine besonderen Fähigkeiten oder irgendwas. Es braucht vielleicht eine Anleitung dazu und ein Offensein, aber ja.
Wie sieht es praktisch aus? Also die Leute kommen zusammen und was ist dann da? Musik oder Anleitung oder wie?
Ja, ich biete das jetzt natürlich als in Form von einem Seminar an, wo ich natürlich darüber spreche und eine Einführung gebe und auch Konzepte verwende, um Erklärungen dazu zu geben. Und dann gibt es so eine Basisabfolge von Hand auflegen. Ja, hier auf und da auf. Diese Abfolge ist einfach dazu da, dass man mal als Beginn eine Struktur hat. Das kann dann absolut intuitiv sein. Also es geht dann einfach nur um Wahrnehmung und Spüren und über die Hände auflegen oder einfach nur diese stille Energie spüren oder diese Präsenz wahrnehmen und sich gegenüber sitzen. Ja. Ich habe irgendwie entwickelt sich das jetzt immer weiter. Ich habe da keine klare Struktur. Mittlerweile ist es verbunden auch mit etwas Körperarbeit, wo man dann direkt mit Bewegung auch arbeitet und mit Berührung und körperunterstützende Möglichkeiten.
Und wenn das im Seminarform ist, dann geht das über mehrere Tage mit mehreren Sessions am Tag?
Oder? Ja, normalerweise ein Wochenende, also zwei Tage. Ja, auch die Seminare, ich habe da keine klare Struktur, da ist dann jedes Seminar irgendwie anders. Und auch natürlich diese Bewegungsmeditation ist auch eine Basis dafür, dass man Körper entdeckt und diese Energie entdeckt. Präsenz entdeckt. Und natürlich in einer Gruppe geht das sehr einfach und schön. Und es gibt auch Einzelsitzungen, in denen einfach Begegnungen mit mir, mit Händen auflegen oder einfach spüren intuitive Begegnungen. So.
Und die Seminare sind hier in Sterzing, in Südtirol oder
auch in Innsbruck? Ja, ich habe es auch mal in Innsbruck angeboten, das hat jetzt nicht stattgefunden, aber hier haben die meisten Seminare zwei, dreimal stattgefunden. So. Also in dem Bereich bin ich noch nicht so, also ich kann nicht von dem leben. So. Das ist mehr nebenbei.
Möchtest du noch darüber sprechen, was du sonst noch wovon du reden kannst? Also du machst Grafik und Design? Und
ja, hauptsächlich ist der Massageunterricht so eine Sicherheit, von dem ich lebe. Und ich habe eine kleine Praxis, wo ich Massagen und Körperarbeit, Energiearbeit anbiete. Das geht zwar immer mehr zurück, weil ich mehr in Kursen und Ausbildungen unterwegs bin. Und also das mit Grafikdesign, also Webseiten, ist auch nur so nebenher, ist noch nicht offizielle Arbeit, die ich mache.
Aber das kannst du sehr schön, weil deine Seiten machst du selber, ne?
Ja, ich habe eben vor, das ein bisschen mehr auszubauen, dass ich einfach zwei Bereiche habe. Ja, danke. Ich glaube auch, das ist sehr gut mache. Ich bekomme jedenfalls immer gute Rückmeldungen zum Design und zur Grafik und so.
Aber also wenn jemand seine Webseite von dir gemacht haben möchte, ginge das schon. Ne?
Ja.
Das ist ja auch eine Arbeit, die nicht auf räumliche Nähe angewiesen ist. Ja, ne? Das kannst du ja, kann man ja immer übers Internet alles machen.
Absolut, ja.
Ja, schön. Okay, dann danke ich dir für unser erstes Interview.
Ja, danke. Danke dir.
Okay.
Danke fürs Kommen nach Südtirol. Also, ja. Das hat mich sehr gefreut. Und auch, dass es so spontan und schnell passiert ist.
Gut.